Ich starte jetzt gerne mit einer Frage ins Thema von heute, nämlich mit der Frage, was verbirgt sich hinter diesen Konturen? Was verbirgt sich hinter diesem Bild? Sie skizzieren das Wunder einer Geburt. Und wer eine solche Geburt schon miterlebt hat, als Mutter, vor allem aber auch als Vater, dem stockt der Atem. Jede Geburt ist etwas Besonderes. Ich mag mich noch gut an die erste Geburt erinnern, die Geburt unseres ältesten Sohnes. Da kamen die Wehen und wir waren ganz aufgeregt. Wir fuhren wie die Feuerwehr ins Spital und waren dann ganz erstaunt, dass die Hebamme es überhaupt nicht eilig hatte. Ließ uns warten, hat ganz gemächlich uns meine Frau untersucht und dann hat sie uns freundlich gesagt, Sie sind viel zu früh da, gehen Sie wieder nach Hause. Jede Geburt ist etwas Besonderes. Auch diejenige des letzten Kindes bleibt mir in lebendiger Erinnerung. Und ich glaube, deshalb ist auch der Beruf einer Hebamme etwas ganz Besonderes, eines der schönsten Berufe. Wenn da nicht auch noch die Tötung von ungeborenem Leben manchmal hineinspielen würde. Aber Hebamme ist ein schöner Beruf. Schon Martin Luther hat einmal gesagt, wenn du einen Säugling siehst, neugeboren, da tappst du Gott auf frischer Tat. Aber die Bibel sagt uns auch, es gibt auch im geistlichen Bereich das Wunder einer geistlichen Geburt. Einer geistlichen Geburt, einer realen Geburt, nicht einer körperlichen Geburt, sondern eine Geburt, die hat sehr, sehr viel mit Pfingsten zu tun. Und mit dieser geistlichen Geburt, damit wollen wir uns heute beschäftigen und auch am nächsten Sonntag. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil das Wunder einer solchen geistlichen Geburt heute noch möglich ist, heute noch erlebt werden kann. Und zweitens, weil wir oft nur noch die Konturen einer geistlichen Geburt kennen und kaum mehr den Inhalt. Ich beobachte das auch im christlichen Umfeld. In den letzten 3 Monaten sind 2 Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wir kamen dann auf das Thema einer geistlichen Geburt und beide haben mir gesagt, habe noch nie so etwas gehört davon. Noch nie. Christlich aufgewachsen, einen Unterricht besucht. Und deshalb möchte ich euch einladen, dass wir jetzt miteinander die Konturen enthüllen einer, vom Wunder einer geistlichen Geburt. Dass wir dieses Wunder neu entdecken, neu bestaunen. Neu genießen, was bei einer solchen geistlichen Geburt passiert, was daraus Schönes, was daraus vor allem auch Kraftvolles entstehen kann. Und am nächsten Sonntag wollen wir uns dann im Schwerpunkt mit der Frage beschäftigen, wie kann ich ganz sicher wissen, ob ich eine solche geistliche Geburt erlebt habe. Dieses Thema ist nämlich auch mit vielen Zweifeln behaftet. Unberechtigte Zweifel, aber es gibt auch berechtigte Zweifel. Und in Bezug auf nächsten Sonntag möchte ich nur jetzt schon vorausschicken, man kann es ganz, ganz sicher wissen, ob man wiedergeboren ist. Und zwar so sicher kann man das wissen, wie ich weiß, dass ich einmal körperlich geboren wurde. Ich habe diese Woche gerade Geburtstag gefeiert. Das ist auch eine ganz existenzielle Frage für mein Leben, dass ich ganz sicher weiß, dass ich einmal körperlich geboren wurde. Und deshalb möchte ich euch einladen, auch am nächsten Sonntag, Pfingsten, im Livestream wieder dabei zu sein. Aber heute geht es jetzt um die Frage, was ist diese geistliche Neugeburt? Oder was geschieht bei einer solchen Geburt? Und dazu tauchen wir jetzt ein in eine der zentralsten Geschichten in der Bibel zu diesem Thema. Vor ein paar Stunden ist die Sonne untergegangen. Es ist spät am Abend. Es ist kühl geworden. Sie sitzen am Feuer und sie wärmen sich. Es war ein voller Tag. Hier helfen, dort helfen. Es gab auch interessante Diskussionen oder intensive Diskussionen in der Tempelhalle. Und wenn man genau hinschaut, da sitzt Jesus. Jesus und ein paar von seinen engsten Jüngern. Es ist ruhig. Sie sind müde. Ab und zu hört man das Bellen eines Hundes, das dann wieder aufhört. Oder die Hufen eines Pferdes. Hört man, dass gerade das Kidron-Tal hinaufgaloppiert. Und plötzlich kommt aus der Dunkelheit eine Gestalt. Vorsichtig schreitet diese Gestalt jetzt auf das Feuer zu. Man erkennt schnell, es muss jemand von der religiösen Elite sein. Das erkennt man von seinen Kleidern her. Es muss jemand vom Hohen Rat sein, in Jerusalem. Er bleibt jetzt stehen. Und jetzt sieht man, wie Jesus ein freundliches Handzeichen gibt und winkt, dass er zum Feuer kommen soll. Dieser Mann ist Nikodemus. Ich lese jetzt diese Geschichte vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Da heißt es, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus und Nikodemus, die reden jetzt miteinander über eine geistliche Neugeburt. Nikodemus stellt Fragen. Jesus gibt Antworten. Nikodemus sagt, das geht doch gar nicht. Ich bin doch schon einmal geboren worden. Jesus sagt jetzt zu Nikodemus, es gibt eben noch eine zweite, eine geistliche Geburt. Nikodemus hat da immer noch seine Zweifel. Und jetzt sagt Jesus weiter im Vers 3 zu Nikodemus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ups. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf diese Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Aber wie kann das geschehen, fragte Nikodemus. Jesus entgegnete, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Wir wollen jetzt miteinander aufgrund dieser Aussagen von Jesus der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich eine solche geistliche Neugeburt? Was beinhaltet sie? Was geschieht denn da? Oder was meint Jesus damit? Über den Begriff Wiedergeburt gibt es ja unterdessen ganz verschiedene Vorstellungen in unserer Gesellschaft. Vielfach wird damit eine fernöstliche Wiederverkörperung oder Reinkarnation damit verbunden. Also die Vorstellung, dass man immer wieder in neue Körper hineingeboren wird, als Mensch oder als Tier oder sogar als Pflanze, dass man je nachdem, wie man gelebt hat, sich zurückentwickelt oder eben vorwärts entwickelt, bis man irgendwann im Nirvana, im Nichts endet. Oder die Inhalte der Esoterik gehen in die gleiche Richtung, wo versucht wird, ein höheres Bewusstsein, eben eine Wiedergeburt zu entwickeln durch verschiedene Meditationstechniken oder auch Psychotechniken. Oder wieder andere hoffen, durch die Möglichkeiten der Genmanipulation in ein paar Jahren doch noch den sogenannten Supermenschen zu realisieren. Ich habe gelesen, dass in den USA Wissenschaftler fieberhaft am Forschen sind, und zwar aufgrund modernster High-Technologie, um, wie sie sagen, das kriminelle Potenzial im Menschen medizinisch behandeln zu können. Sie versuchen das durch Veränderungen an der Genetik oder auch Veränderungen am Hirn. Diese Wissenschaftler dämpfen zwar die Erwartungen, sie sagen, man kann in den nächsten Jahren noch mit keinen richtigen Resultaten rechnen. Oder wieder andere verstehen unter einer Wiedergeburt eine Säuglingstaufe, wo gesagt wird, durch das Bespritzen mit etwas Wasser von einem Säugling wird ein Kind Glied der christlichen Gemeinde oder wird ein Kind von Gott. Oder wieder andere verbinden mit diesem Wort Neugeburt oder Wiedergeburt irgendeine starke emotional-religiöse Erfahrung, verbunden mit tiefen, besonderen Glücksgefühlen bis in die Zehenspitzen, bis in die Fingerspitzen hinein. Wenn Jesus hingegen von einer Wiedergeburt redet, dann meint er etwas ganz anderes. Dieser Nikodemus, von dem hier die Rede ist, war ja ein denkender Mann. Heute würden wir sagen, das war ein Theologe, der da spät am Abend in der Dunkelheit mit vielen Fragen zu Jesus kommt. Ich lese es noch einmal. Er sagt zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Dieser Nikodemus anerkennt also, dieser Jesus, der ist hochkompetent. Das ist auch für mich wichtig heute als Bibelleser, dass die damaligen Zeugen, sie hielten Jesus, vor allem auch dieser intellektuelle Zeuge, hielt Jesus für absolut verlässlich. Wir wissen es, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Aber jetzt wird dieser Nikodemus schon ein wenig überrascht von Jesus, von dieser Aussage, wo Jesus ihm sagt, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da bekommen wir eine erste Antwort, was eine geistliche Neugeburt ist. Nämlich, wie es Jesus sagt, es ist die absolute Notwendigkeit, damit persönlicher Kontakt zu Gott überhaupt möglich ist. Und diese geistliche Neugeburt ist deshalb so notwendig, dass Jesus das dreimal nacheinander betont, so zentral, so existenziell ist das. Er sagt im Vers 5 gleich noch einmal, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Und im Vers 7 gleich noch einmal, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das heißt, ohne diese geistliche Wiedergeburt oder Neugeburt bleibt uns der Himmel definitiv verschlossen. Natürlich kann man das jetzt auch positiv formulieren. In dem Moment einer geistliche Neugeburt wird nämlich mir, wird uns der Himmel geöffnet. In dem Moment entsteht etwas ganz Neues. In dem Moment entsteht geistliches Leben. Im Moment einer geistlichen Neugeburt entsteht etwas, was mir im Alltag mehr Boden gibt. Wenn es schwierig wird. Oder diese geistliche Neugeburt, da entsteht eine Basis für eine ganz neue und tiefe Ermutigung in meinem Leben. Oder mit dieser Neugeburt entsteht auch eine Basis für eine ganz neue Gelassenheit innere. Schon mehrere Menschen haben das so beschrieben, als sie diese geistliche Neugeburt erlebt haben. Sie haben gesagt, ich rege mich viel weniger auf als vorher. Ich bin viel ruhiger. Ich gerate nicht mehr so schnell in Panik. Weil ich weiß, der Himmel ist geöffnet. Ich bin in Gottes Hand. Und eine zweite Antwort aus diesem Gespräch von Jesus mit dem Nikodemus lautet, diese geistliche Neugeburt ist ganz einfach der Moment, wo der Heilige Geist in das Leben von eines Menschen kommt. Ich lese dazu nochmals Vers 6 aus diesem Gespräch, wo es heißt, natürliches Leben bringt auch wieder natürliches Leben hervor. Oder im Griechischen ist es so formuliert, man kann es so übersetzen, was aus dem Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Ein Begriff, den wir viel finden im Neuen Testament, das Wort Fleisch, Sarx. Was aus dem Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Tönt vielleicht ein bisschen theologisch. Ich möchte das mit einem einfachen Beispiel deutlich machen. Was bedeutet das? Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Als alle unsere Kinder noch zu Hause waren und vor allem als sie noch klein waren, da hatten wir, wie viele andere Familien das auch so erleben, immer wieder mal Besuch. Und bei diesen Besuchen ist mir vor allem eins aufgefallen, dass diese Besucher immer wieder betont haben, eure Kinder sind süß. Wenn man so selber drin ist mit kleinen Kindern, merkt man das gar nicht mehr. Erst jetzt später, wenn man die Fotos anschaut und Filme anschaut, muss man sagen, das stimmt. Die waren wirklich süß. Alle waren blond. Das haben uns die Besucher immer wieder gesagt, eure Kinder sind so süß. Aber nicht selten, noch während der Besuch da war, begannen sie ganz heftig zu streiten. Und das ist natürlich für Eltern peinlich, man schämt sich, vor allem wenn noch Besuch da war. Aber warum streiten oder können diese so süßen Kinder plötzlich so bös miteinander streiten? Was ist der Grund? Jesus beantwortet hier den Grund. Es ist kein Wunder, sagt Jesus. Ihr müsst nur die Eltern anschauen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das heißt mit anderen Worten, weil wir Menschen alle Vollblut-Egoisten sind, können wir auch wieder nur Egoisten auf diese Welt bringen. Jemand hat einmal den Satz geprägt, wie der Acker, so die Rübchen, wie der Vater, so die Bübchen, wie die Mutter, so die Töchter oder immer etwas Schlechtes. Genau das meint Jesus, wenn er hier sagt, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und die Bibel sagt es deshalb so deutlich, dass wir gar nicht versuchen, uns selber aus eigener Kraft zu verändern. Wir schaffen es eh nicht, weil der Egoismus, weil das Böse, weil die Sünde uns so tief in den Knochen und im Herzen steckt. Fleisch. Im Griechischen wird dieses Wort heißt das Wort Sarx. Das bedeutet Neid, das bedeutet Eifersucht, Egoismus, Herrschsucht, Ichsucht. Solange es nur immer um mich geht, habe ich gute Laune. Und wehe, wenn es einmal nicht um mich geht, dann bin ich beleidigt, die Leberwurst. Kennen wir alle. Fleisch, Klatschsucht. Nörgelei. Und darum sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und Jesus gibt sich da ja alle Mühe. Im gleichen alten Atemzug erklärt er uns jetzt auch das Gegenteil davon vom Fleisch. Nämlich das Wunder einer geistlichen Neugeburt. Wenn er sagt, im gleichen Atemzug, zuerst, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und jetzt sagt Jesus im gleichen Vers, was aber aus dem Geist geboren ist, das ist geistliches Leben. Das heißt, wenn Jesus durch den Heiligen Geist ins Leben von einem Menschen einzieht und darin Wohnung nimmt, dann werde ich ein neuer Mensch. Das ist diese geistliche Neugeburt, oder im Griechischen kann man auch übersetzen, eine Geburt von oben. Und Jesus gibt sich alle Mühe, jetzt in diesem Gespräch mit Nikodemus und auch mit uns heute Morgen, das noch genauer zu erklären. Und zwar mit einem weiteren Bild. Er sagt im Vers 8, der Wind weht, wo er will. Damit meint er diesen Heiligen Geist. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Eine solche geistliche Neugeburt ist also etwas, das wir nicht selber machen können, sondern dieses bewirkt Gott. Der Wind weht, wo er will. Und deshalb steht dieses Wort auch im Passiv. Ich kann ja nicht sagen, ich wiedergebore mich. Sondern ich kann sagen, ich werde wiedergeboren oder neugeboren geistlich. Kürzlich hat jemand zu mir gesagt, ich möchte eine Wiedergeburt durchführen. Das geht eigentlich gar nicht. Aber diese Person meinte es schon richtig. Natürlich. Aber wir können sie nicht selber machen. Und darum braucht Jesus das Bild vom Blasen des Windes. Und das kennen wir alle. Blasen des Windes spüren wir schon an unserer Haut. Und trotzdem, obwohl wir das Blasen des Windes aus der Natur alle kennen, bleibt dieses Blasen des Windes immer ein Geheimnis letztendlich. Weil wir das Blasen des Windes nicht mit unseren Augen sehen können. Weil wir es mit unseren Sinnen nie ganz erfassen können. Und so ist es auch mit dieser geistlichen Neugeburt. Wir können die nicht, auch nicht in ein theologisches Schema fix einpressen. Aber entscheidend ist hingegen die Auswirkungen vom Blasen des Windes. Die Veränderungen, die das Blasen des Windes bewirkt, die sind klar feststellbar. Die sind klar sichtbar. Die Äste sich bewegen an den Bäumen, indem es Welle gibt im Meer oder auf dem See. Und genauso ist es auch bei einer geistlichen Neugeburt. Wer diese innerlich erlebt hat, sage nochmals, das Geschehen bleibt letztendlich ein Geheimnis. Das ist ja immer so bei einem Wunder. Jedes Wunder bleibt letztendlich ein Geheimnis. Aber wer eine solche Neugeburt innerlich erlebt hat, da werden immer auch Veränderungen sichtbar, werden Veränderungen spürbar, werden Veränderungen ganz klar auch erkennbar. Und am nächsten Sonntag werde ich dann darüber sprechen, über diese Auswirkungen dieser geistlichen Neugeburt, die die Bibel ganz klar definiert. Und aufgrund dessen wir ganz sicher wissen können, ob wir wiedergeboren sind. Aber jetzt wollen wir uns noch mit der Frage beschäftigen, wie kann ich denn eine solche geistliche Geburt erleben? Oder was muss ich tun, um eine solche Wiedergeburt zu erleben? Und genau diese Frage stellte damals dieser Nikodemus auch Jesus. Wie geschieht das? Muss ich denn da wieder in den Mutterleib zurückklettern? Und Jesus erklärt ihm das jetzt im Vers 14. Er sagt zu ihm, Nikodemus, du bist ja ein Theologe. Und weil du ein Theologe bist und dich in den Heiligen Schriften auskennst, weißt du, dass das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste herumwanderte. Und in dieser Zeit sind die Israeliten immer wieder abgefallen von Gott, haben andere Götter verehrt. Und einmal war es ganz besonders schlimm. Und zwar so schlimm, dass Gott so zornig wurde, dass Gott kleine, aber hochgiftige Schlangen in das Lager der Israeliten sandte. Und die Israeliten haben dann bald gemerkt, wer von so einer kleinen, aber hochgiftigen Schlange gebissen wurde, der musste schon nach kurzer Zeit sterben. Wir können es ja nur schwach vorstellen, was da für eine Panik, was da für ein Chaos entstand im Lager dieser alten Israeliten. Kann mir vorstellen, die einen begannen zu lamentieren, die anderen begannen herumzuschreien, andere vielleicht begannen zu beten. Auf jeden Fall, Gott hatte Erbarmen mit den Israeliten und sagte zu Mose, das war der damalige Führer dieser Israeliten, sagte, mache ganz schnell eine metallene Schlange und ramm einen Pfosten in die Erde und hänge diese Schlange auf diesem Pfosten, erhöht für jeden sichtbar, und sage den Leuten, wer an diesem Pfosten hinaufschaut, an diese Schlange hinaufschaut und gebissen worden ist tödlich, der bleibt am Leben. Der wird wieder gesund. Und Mose und seine Leute haben sich schnell an die Arbeit gemacht, haben einen Pfosten in die Erde gerammt, haben diese eherne Schlange aufgehängt. Und wie haben die Leute reagiert? Die Israeliten reagiert. Können uns das gut vorstellen. Einige haben wahrscheinlich gesagt oder gedacht, Mose, hast du eigentlich nicht mehr alle Tassen im Schrank? Hey Mose, wir sind gebissen worden von einer Giftschlange. Und das ist kein Kinderspiel. Wir haben alles versucht, Mose. Wir haben diese Wunden ausgewaschen. Wir haben sie desinfiziert. Und sie haben Mose nicht geglaubt, dass sie hinschauen sollen auf diesen Pfahl, an diese metallene Schlange und am Leben blieben. Sie haben ihm nicht geglaubt und, da sagt es die Bibel, sie sind gestorben. Und dann gab es auch noch eine andere Gruppe. Ich kann mir das so vorstellen, die haben wirklich gesagt, Mose, also das können wir nicht verstehen. Also das können wir uns nicht erklären. Dass das funktioniert, das ist ja völlig unlogisch. Wir haben das noch nie gehört, dass das funktionieren sollte. Pfosten raufschauen, metallene Schlange. Man wird gesund von einem tödlichen Schlangenbiss. Können wir nicht einordnen. Aber sie haben gesagt, wenn das Gott wirklich gesagt hat, dann wollen wir es trotzdem tun. Und sie haben hochgeschaut, diesen Pfosten, an diese metallene Schlange und blieben am Leben und wurden gesund. Und jetzt sagt Jesus zum Nikodemus, schau Nikodemus, genauso wie diese Schlange aufgehängt wurde, aufgehängt werden musste an einem Pfosten, genauso werde ich auch aufgehängt werden an einem Holzkreuz, am Marterpfahl. Und das ist auch an Karfreitag geschehen. Und wenn du diese alles entscheidende geistliche Neugeburt noch nie erlebt hast, dann wird dir gesagt, auch gerade wegen dir musste Jesus an diesem Marterpfahl am Kreuz aufgehängt werden. Wegen dir wurde Jesus an dieses Kreuz genagelt. Und das Evangelium lädt dich heute Morgen ein und sagt, schau im Geist diesen Jesus an, wie er hängt am Kreuz. Der reine Sohn Gottes und unsägliche Schmerzen dabei erträgt. Und die Bibel sagt uns, warum Jesus hing deshalb an diesem Kreuz als der reine Sohn Gottes, um mit unserem Sündenproblem fertig zu werden, um die Strafe auf sich zu nehmen für all unser Versagen, für all unsere Schande, die an uns heftet, um diese unsichtbare Wand, die zwischen mir und Gott steht, zu durchbrechen. Und Jesus ist nach 3 Tagen auch wieder auferstanden. Er lebt. Und weil Jesus lebt, kann jeder Mensch noch heute durch ihn eine solche geistliche Neugeburt ganz real erleben. Und wenn du den Wunsch hast, ich möchte diese Wiedergeburt auch erleben, diese geistliche Neugeburt, dann empfehle ich dir, such nach diesem Livestream irgendwo einen einsamen Ort auf, in einem Zimmer, in einem Raum oder draußen, irgendwo im Wald. Und du darfst zu Jesus sagen, Jesus, ich komme heute zu dir mit meinem bisherigen Leben, mit all meinen dunklen Geheimnissen, mit all dem, was ich verbockt habe, mit all meiner Schande. Jesus, vergib mir meine Sünden. Du darfst zu Jesus weiter sagen, Jesus, ich bin bereit, die Führung meines bisherigen Lebens, das ich ohne dich gelebt habe, dir anvertrauen. Jesus, ich will diese Wiedergeburt erleben. Und Jesus, ich glaube auch, dass du am Kreuz auch für mich gestorben bist und mir den Himmel öffnest. Ein Schlüsselvers dazu im Neuen Testament, um das wirklich zu erleben, finden wir im Johannes 6, Vers 37. Da sagt Jesus: Wer zu mir kommt, wer das ehrlich meint, er sagt, ich komme zu dir mit meiner Schuld, aber ich komme auch zu dir und sage, sei du der Herr, sei du der Führer von jetzt an in meinem Leben. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder positiv formuliert, wer zu mir ehrlich kommt, den wird Jesus annehmen. Und dieses Angenommensein bei Jesus, das ist diese geistliche Neugeburt. Und die kannst du noch heute erleben. Ich möchte es abschließend noch einmal mit einer ganz kleinen Skizze erklären. Da ist Gott und da ist der Mensch. Und wenn ich mich zu diesem Gott wende, wenn ich zu Jesus umkehre, wenn ich ihm sage, Jesus, ich nehme dich auf in mein Leben, du sollst ab jetzt mein Führer sein. Das ist die Hinwendung, das ist das, was der Mensch tun kann. Das ist meine Seite. Und Gott antwortet jedes Mal, wenn wir ehrlich zu ihm kommen, bei jedem Menschen, dann mit dem Heiligen Geist, mit dieser geistlichen Wiedergeburt. Also die beiden Dinge sind nicht dasselbe. Eine Teil, was ich tue, und Gott antwortet darauf mit seinem Heiligen Geist, mit Wiedergeburt. Ich habe das selber so erlebt, als ich 15 Jahre alt war. Ich weiß es noch, am 8. April war es. Da habe ich Jesus eingeladen, in mein Leben hineinzukommen. Und dann kam diese Antwort. Ich wusste es. Richtig realisiert habe ich es erst einige Tage später. Was genau passiert war, diese geistliche Neugeburt. Aber ich merke, jetzt ist etwas ganz anderes. Und seither habe ich das oft miterlebt, auch als Seelsorger, wie Menschen solche Wiedergeburt erlebt haben. Nur noch ein Beispiel zum Abschluss aus meiner Erfahrungskiste. Da kam eine junge Frau nach einer Veranstaltung zu mir, auch mit diesem Wunsch, ich möchte eine solche geistliche Neugeburt erleben. Und sie meinte das ernst. Sie hat Jesus dann all ihren Egoismus gebracht. Sie hat Jesus eingeladen, komm du in mein Leben, du darfst es jetzt führen und gestalten, ich möchte zu dir gehören. Und dann habe ich ihr gesagt, sie hatte eine kleine Bibel dabei, lies einmal 2. Korinther 5, Vers 18, schlag da mal auf, was da steht. Und sie hat es gelesen, da wird eben die Wiedergeburt beschrieben. Da heißt es, gehört jemand zu Christus? So ist er eine ganz neue Schöpfung oder ein neuer Mensch. So wird dort die geistliche Neugeburt beschrieben. Gehört jemand zu Jesus, so ist er eine ganz neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas ganz Neues hat begonnen. Und die junge Frau las das, ganz verzweifelt, hatte noch Tränen in den Augen und rief plötzlich ganz verzweifelt, ich kann das nicht fassen, das ist mir intellektuell zu einfach. Und ich saß da, ja, ich kann die Wiedergeburt nicht machen. Und sie las es noch einmal. Und ich habe das jetzt noch vor mir. Plötzlich begann sie zu strahlen und sagte, jetzt habe ich es. Jetzt weiß ich es, dass ich auch zu diesem Jesus gehöre. Und davon werden wir am nächsten Sonntag noch mehr hören. Wie kann ich ganz sicher sein, dass ich neu geboren bin? Ich lade euch herzlich dazu ein. Aber das soll für heute genügen. Ich möchte gerne jetzt noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater im Himmel, zu unserem Schöpfer, dass du uns den Himmel geöffnet hast, dass du dafür gestorben bist am Kreuz, dass wir Menschen jetzt ohne Schuld vor Gott dastehen können. Und danke, Jesus, dass das Wunder einer solchen geistlichen Neugeburt möglich gemacht hast. Dass du uns noch heute so gerne diesen Heiligen Geist schenkst, mit all den wunderbaren Auswirkungen, diesen verlässlichen Boden für unser Alltag, diese neue Form von Ermutigung in unserem Leben und vieles mehr. Ich bitte dich, Jesus, für all diejenigen, die sich danach sehnen. Gib ihnen den Mut, dass sie das festmachen, noch heute festmachen. Dass sie wagen, an dich zu glauben, was du auch für sie am Kreuz getan hast. Dass sie es auch wagen, bei allen Zweifeln ihr Leben wirklich dir ganz anzuvertrauen. Und Jesus, ich bitte dich auch für diejenigen, die noch unsicher sind, die vieles wissen von dir und vieles wissen aus der Bibel, aber noch nicht sicher sind, ob sie wiedergeboren sind. Hilf ihnen, dass sie weiter suchen, bis sie ganz sicher sind in dieser ganz zentralen Frage. Und danke, Jesus, dass du sagst in deinem Wort, wer dich von ganzem Herzen sucht, von dem lässt du dich gerne finden. Hab herzlichen Dank. Amen. Das war's für diesmal. Wie schon gesagt, Fortsetzung folgt. Ich wünsche euch allen unterdessen eine ganz gute nächste Woche, eine gute Zeit. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid am nächsten Sonntag, am Pfingsten, mit diesem Thema, wie kann ich ganz sicher sein, ob ich wiedergeboren bin. Ich freue mich darauf und ich hoffe, dass ihr euch auch freut.